Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich grüße auch die Freunde im Übertragungsraum und auch die, die nachher oder irgendwann den Gottesdienst am Internet nachverfolgen. Auch ihr gehört dazu. Nun, Buße tun und dabei Bier trinken, gell? Das ist doch eine praktische Lösung. Ich weiß nicht, wie ihr es haltet mit der Fastenzeit. Gibt es bei euch Leute, die in den 7 Wochen bis Ostern auf irgendetwas verzichten? Gibt es da welche? Ja? Okay? Also gut. Hat euch gesagt, ich verzichte aufs Rauchen. Auf was verzichtet ihr? Wer kann was sagen? Und er hat gesagt, ich verzichte aufs Fasten. Okay, ich probiere es jedes Jahr mit Kaffee. Ich verzichte immer auf Kaffee und auf Alkohol, auf Bier. Und ja, mit Süßigkeiten heute ist das ja halt so. Und das mit Bier ist kein Problem, aber das mit dem Kaffee schon. Da habe ich immer 3-4 Tage Kopfweh. Ja, ich bin halt ein richtiger Kaffeesüchtiger. Buße tun. Das ist ein komisches Wort, gell? Was heißt das eigentlich? Straftäter müssen büßen, schlimmstenfalls in manchen Ländern mit dem Leben. Und ihr, wenn ihr in Memmingen am Weinmarkt etwas zu lang parkt, dann büßt ihr, wie oft euch da schon zahlt. Ja, was heißt eigentlich Buße? Was heißt Buße? Dazu eine Geschichte, die habe ich vor einiger Zeit anerzählt und die kriegt ihr nochmal. Wir waren zum ersten Mal, ich komme ja vom Bauernhof, da war Urlaub jetzt so angesagt, wir waren zum ersten Mal im Urlaub als Familie. Ich war in der 5. oder 6. Klasse und so fuhren wir nach Italien, nach Jesolo, an so einen, so einen Strand mit so Camping, wie sagt man da, so kleinen Ferienhäuschen. Für meinen Vater der blanke Horror, für uns Kinder das Paradies. Und irgendwann auf dem Weg dorthin oder weiter waren wir auf einer italienischen Autobahn unterwegs und haben kapiert, wir hätten eigentlich bei der vorigen Ausfahrt rausfahren müssen. Die Karte hat gesagt, die nächste Ausfahrt kommt in 20 Kilometern. Jetzt war das eine gute alte italienische Autobahn. Die war komplett leer, denn die Italiener fuhren damals, weil sie zahlen mussten, auf Landstraßen. Und in der Mitte gab es weder eine Leitplanke noch eine Hecke. Es war einfach nur flaches Grün, so schön wie hier in der Mittelgang in der Kirche. Und da hat mein Vater gesagt, da drehe ich jetzt um. Tja, was hat er gemacht? Was meint ihr? Was hat er gemacht? Das sage ich euch später. Kehrt um. Tut Buße, das ist so mehr oder weniger eigentlich die Hauptbotschaft von allen, die in diesem Buch den Mund aufgemacht haben. Immer wieder klingt es. Mal mehr freundlich, mal härter. Schlimmstenfalls turn or burn, kehr um oder brenne. Kehr um, haben die Propheten gesagt. Tut Buße, hat Johannes der Täufer gesagt. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht Frucht bringt, wird umgehauen. Kehrt um, schrie Jesus. Kehrt um, sagte Petrus, Paulus. Kehrt um, sagen Millionen Prediger heute Morgen. Kehrt um, hat vielleicht deine Oma zu dir gesagt. Oder dein Bruder. Oder deine Schwester. Die Ehefrau. Kehr endlich um. Was ist jetzt damit eigentlich gemeint? Ist es eine Totalumkehr, wie auf der Autobahn? Oder ist es vielleicht eher eine Art Kurskorrektur, dass man statt 6 Bier 2 Bier trinkt? Was denkt ihr? Worum geht es hier eigentlich? Nun, zunächst ein kleiner Blick auf unsere Gesellschaft. Heute hört man das Wort Buße eigentlich nur noch im Zusammenhang mit Knöllchen. Und Umkehr hört man fast nicht mehr im religiösen Zusammenhang. Selbst in frommen Kreisen hat man sich von der Botschaft der Umkehr weitestgehend verabschiedet. Der Gott liebt sowieso alle. Wie hat ein alter Spötter mal gesagt, vergeben, das ist doch sein Geschäft. Muss ich da noch Buße tun? Muss ich umkehren? Umkehr gibt es heute noch. In welchem Zusammenhang? Zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht, da redet man viel vom Umkehr. Da hat sich praktisch dieser religiöse Begriff sozusagen säkularisiert. Andererseits sind die Regale in den Buchläden voller Lebensratgeber. Wie verwandle ich das Hüftgold in Schlankheitsglück? Wie kriege ich die Hektik aus meinem Leben? Wie kriege ich meine Kinder besser dazu, dass sie das tun, was ich gerne wollte, dass sie tun sollten? Wie kann ich meinen Mann verstehen oder meine Frau lieben? Wie kriege ich meine Zwänge, Ängste, Depressionen, Anfälle unter die Füße? Wie kriege ich mich dazu, mehr Sport zu treiben? Betrifft vielleicht auch manche. Eigentlich wollen sie alle eines. Sie wollen die kleine Umkehr. Die kleine Umkehr, die Kurskorrektur. Denn jeder weiß, das Leben ist wie das Fliegen. In einem Flugzeug, habe ich mir sagen lassen, musst du ständig den Kurs korrigieren. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Ein Flugzeug fliegt nicht einfach geradeaus. Das muss ständig getunt werden. Und so musst du ständig eingreifen im Leben, sonst kommst du vom Kurs. Das wisst ihr. Wer es angeschaut hat, Skeleton in Pyeongchang, da kommt es entscheidend darauf an, dass diese Person den exakt richtigen Kurs fährt. Natürlich muss er gut anschieben, aber dann kommt es vor allen Dingen auf den Kurs an. Bin ich präzise in der Ideallinie? Oder auch beim Slalom. Ist es schon so, ich muss Kraft haben in den Knochen, in den Beinen, aber ich muss schauen, dass ich den Kurs so genau wie möglich treffe. Und so ist es mit diesen Kurskorrekturen im Leben. Ich habe einen Haufen Ratgeber zu Hause und es gibt sogar welche, die mir geholfen haben. Gibt's, viele nicht. Oft denke ich, ehrlich, wieso stehen wir eigentlich unter so einem Optimierungsdruck? Ich meine, ich lebe selber damit, das ist eine meiner Lasten, aber ich sehe es an meinen Kindern in der Schule. Liebe Eltern, falls Eltern da sind, es ist widerlich, dass wir unsere Kinder so einem Optimierungsdruck aussetzen. Ich hasse es. Ständig sollen die eure Ideale erfüllen. Gott hat die euch doch nicht gegeben, dass die eure Ideale erfüllen, sondern dass ihr sie aufzieht in Liebe. Ja, und so stehen wir ständig unter dem Zwang der Kurskorrektur. Das ist auch ganz gut, wenn ich das nicht mache, dann hätte ich heute 130 Kilo bei meinen Essgewohnheiten. Oft denke ich mir allerdings, was nutzt ein top geplantes Leben? Was nützt es dir, Konfi, wenn du aussiehst wie Miley Cyrus? Was nützt es euch, wenn ihr die ganzen kleinen Korrekturen macht, ein perfektes Leben habt, den perfekten Urlaub, den genialsten Ehemann und die ganze Hauptrichtung stimmt nicht? Da kam mal ein Besoffener in München in ein Taxi. Oktoberfest, gell? Das 12. Bier hat ihn dann richtig betrunken gemacht. Und dann steigt er also in das Taxi. Der Taxifahrer fährt ihn irgendwo hin. Nach einiger Zeit wacht der Gast wieder auf und sagt: Jo, wo sind wir denn eigentlich gerade? Dann sagt der Taxifahrer: Wir sind gerade an der Ecke Lindenstraße, Postplatz. Dann sagt der Besoffene: Na, nicht die Straße will ich wissen, die Stadt, wo wir sind. Versteht ihr, was nützt die Kurskorrektur? wenn du gar nicht dahin kommst, wo du willst. Der große Philosoph T.H.W. Adorno hat aus dem amerikanischen Exil in der Nazizeit geschrieben, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und so frage ich zunächst, in so einer Kirche sitzen ja immer Menschen drin. Und so will ich mich zuerst mit dem Teil 1 meiner Botschaft befassen, Umkehr. Und dann Teil 2, Kurskorrektur. Und ich frage euch jetzt schon mal, wer von euch braucht was? Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Kehr um heißt Wendung um 180 Grad. Und Kurskorrektur heißt, ich muss justieren. Nun zum Ersten. Ich war 1986 auf dem Mount Kenya. Ich bin ja so ein bisschen ein Bergler. Und ich war mit ein paar befreundeten Studenten fast auf dem Gipfel. Und irgendwo vor dem Gipfel stand auf einmal ein riesiger Felsblock mitten auf dem Weg. Jetzt bin ich ja nicht gerade von der ängstlichen Sorte. Dann habe ich gesagt, wartet ihr mal hier, ich schaue, ob wir da rumkommen. Und da habe ich gesehen, ja, da kämen wir schon rum. Aber nur unter Eingehen von Lebensgefahr. Dann habe ich zu denen in einem Anflug von Vernunft, habe ich gesagt, Leute, wir drehen um. Es hatte geschneit, der Berg ist 5000 Meter hoch, es war saukalt. Es war spät Nachmittag. Ich sagte, okay, lass uns umdrehen. Wir probieren es morgen wieder. Am anderen Morgen kamen wir dann hoch, haben kurz unterhalb des Gipfels übernachtet und dann stand ich oben auf dem Gipfel und es war der schönste Gipfelmoment meines Lebens. Es hatte geschneit in der Nacht, strahlender Sonnenschein, 2000 Meter weiter unten begannen die Wolken. Es war wie im Himmel. Es brauchte eine Totalumkehr. So, und jetzt zunächst zu all denen, die das brauchen. In so einer Kirche sitzen ja immer auch Menschen, die sich um diese Totalumkehr ein Leben lang herummogeln. Wisst ihr, wenn man eine Botschaft tausendmal hört und nie drauf eingeht, und dann wird man irgendwann immun dagegen. Und so gibt es Menschen, die sind wie die Königstochter im Drosselbart. Kennt ihr die noch? Kennt ihr das noch? Das Märchen vom König Drosselbart. Der Vater will, dass er endlich heiratet. Und jeder Freier, so hießen die früher, das sind also das war heute was anderes. Jeder, der die Frau heiraten wollte, an dem hatte sie was auszusetzen. Dem einen, der hatte, was weiß ich, zu große Ohren, ich habe es vergessen, eine zu lange Nase und alle hat sie verspottet. Immer hielt sie sich selber zurück. Und euch Skeptikern, euch Königstöchtern, ob ihr jetzt im Konfi-Alter seid oder ob ihr auf die 80 zugeht, ich stelle euch eine Frage. Wo wollt ihr eigentlich hin? Das Leben ist in Kürze ausgelebt. Ob du deine Zukunft, die du dir ausmalst, erleben wirst, weißt du gar nicht. Und danach kommt eine ungewisse Zukunft. Ich habe nun schon eine ganze Reihe von Menschen kennengelernt, die schon mal einen Einblick ins Jenseits tun durften. Menschen mit Nahtoderlebnissen. Ich kenne eine ganze Reihe schon. Und alle sagen, was danach kommt, ist real. Und alle sagen, es fühlt sich noch viel realer an, als das, was wir hier erleben. Es ist eine Art hypergesteigerter Wirklichkeit. Alle von denen waren jedoch noch nicht dort, wo Gott selbst wohnt, im Himmel. Sondern die waren irgendwo in einer dieser, was weiß ich, Vorstufen. Den Himmel gibt es echt. Und es gibt auch das Gegenteil. Das gibt's echt. Es gibt eine Hölle. Gehirnum. Jesus sagt zu allen Zauderern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Da ist es raus. Jesus war kein neuzeitlicher Theologe. Aber Jesus wusste Bescheid. Und so frage ich euch, Königstöchter, euch Zauderer, wo wollt ihr eigentlich hin? Wollt ihr in den unendlichen Frieden Gottes oder in die kalte Gottesferne? Die erste Geschichte eines Nahtoderlebnisses, die mir jemand erzählt hat, ist und bleibt die eindrücklichste. Ich war in Kenia 1986, sitze da am Abend zusammen in so einer Lodge und so kommen wir ins Erzählen und auf einmal erzählt einer, ein alter Entwicklungshelfer, für mich war er damals alt, schätzungsweise so alt wie ich jetzt, und der erzählte von seinen Erlebnissen, hat ein richtig schindluderhaftes Leben gelebt und dann hatte er eine Malaria und bekam einen Magendurchbruch und war in so einem kleinen, abgelegenen Dispensary. Und dann, sagte er, und dann war ich auf einmal, die Krankenschwester kam abends noch mal rein, wohl um mir das Lebewohl zu geben, weil sie schon wusste, das wird nichts mehr. Und dann hat er gesagt, auf einmal war ich außer meinem Körper. Ich war in einem Tunnel. Und dann habe ich gesagt, wie sah der aus? Dann hat er gesagt, der war schwarz. Ja, wie schwarz? Anthrazit, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, wo hatte der hingeführt? Weil ich hatte schon gehört, da sieht man dann die Engel und die Oma und Tante Else. Dann hat er gesagt, da war niemand. Und dann habe ich gesagt, wo hat er hingeführt? Dann hat er gesagt, ins Nichts. Und wie ich so in diesen Tunnel entlang gehe, sagte er, wusste ich auf einmal, nee, da will ich noch nicht hin. Habe ich kehrt gemacht. Das war ein Deutscher. Ein Mann mit Willen. Der kann sogar den Tod nochmal. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ein komplett ungläubiger Mensch, der nichts glaubt. Und ich war damals noch ahnungslos in Sachen Bibel, aber in dem Moment kam mir das Wort in den Sinn, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Versteht ihr, Freunde? Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und so frage ich jetzt all die Zauderer, Zögerer, die Königstöchter, wo wollt ihr eigentlich hin? Wenn die Apostel von Umkehr sprechen, dann meinen sie immer die Umkehr zu Christus. Dass ein Mensch sein kleines Leben an das Leben dieses Großen festbindet. Das war für die allerersten damals eine super Herausforderung. Gestern haben sie ihn als Schwerverbrecher verurteilt und ermordet. Und heute soll ich an den glauben? Das war eine intellektuelle Turbo-Herausforderung. Es ist heute nicht leichter, denn ganz Deutschland wirft Jesus und seine Religion zum Alteisen. Und du weißt genau, wenn ich mich zu dem bekenne, dann bin ich vielleicht unten durch. Und so hält dich vielleicht ein 1000 kleine oder große Ängste zurück. Meine Freunde werden spotten. Gerade in Lauben ist es ja ein Thema, gell? Gehst du jetzt auch zu deiner Superheilige? Oder vielleicht müsstest du dann zugeben, dass du bisher geirrt hast. Vielleicht hast du ja auch Angst, dass Gott dann alles verbietet, was Spaß macht. Vielleicht denkst du, Gott wird mir sofort das Liebste nehmen. All denen, die Angst vor Gott haben. Es gibt eine Umkehrgeschichte in der Bibel, die schönste seit Erschaffung der Welt. Da ist so ein kleiner Kerl, der mit seinem Leben an die Wand gefahren ist. Und wie er ganz am Ende ist, sagt er, wie schön war es doch zu Hause. Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Ich will umkehren. Das ist, was dich zieht. Die Liebe Gottes aus dem Vaterhaus, der Ruf des Vaters. Adam, Eva, wo bist du? Komm endlich zurück. Das ist, was eigentlich die Umkehr antreibt und was zieht. Und ich frage euch, die Zauderer, wie lange zögert ihr noch? Wie viel Zeit habt ihr denn noch? Alle, die dieses Buch geschrieben haben im Neuen Testament, drängen zur Eile. Wer letzte Woche da war, wird es gehört haben. Alle drängen zur Eile. Und so sage ich jetzt, Freunde, jetzt ist die angenehme Zeit und der Tag der Rettung. 2. Korinther 6, Vers 2. Also, es ist ernster, als ihr denkt. Es ist näher, als ihr denkt. Und es ist schöner, als ihr denkt, was ihr da kriegt. Das ist die Umkehr für alle die, die draußen sind. Und alle, die so zwischendrin hängen, wisst ihr, so wie eine Fledermaus, ein Vogel, ein Meerschweinchen, so halber. Ja? Für all die, wo so Schäpps da hängen, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei? Ich gebe euch eine Frage mit. Angenommen, ihr könntet Jesus so direkt greifbar begegnen. Würde der von dir sagen, ja, der Kerl gehört zu mir? Wenn ihr keine Gewissheit habt, ist das ein Alarmzeichen. Nun, die Umkehr, Stufe 2. Für die, das war also Umkehr, Stufe 1. Okay? Jetzt gibt's die Umkehr, Stufe 2. A la Kurskorrektur. Also hier der gerade Weg und die Wirklichkeit, in der wir uns ständig wiederfinden, auch als Gläubige, dass man irgendwo aus der Spur läuft. Nun, für all die Menschen, die wirklich an Gott hängen und dem Herrn den ersten Platz geben, auch für euch gilt dieses Wort, wenn auch in anderer Hinsicht. Für euch geht es nicht um diese Umkehr, hebräisch Schuf, die Totalumkehr, sondern für euch gilt die andere Umkehr, die Metanoia, die Sinnesänderung, die Richtungsänderung. Und für euch ist eine andere Herausforderung. Ein Beispiel. Ein Gläubiger, Schiffszimmermann, hatte immer Ärger mit seinem Chef und hat den Chef eigentlich verachtet, weil der Chef war so ein richtiger Freigeist, so ein richtiger Gottesleugner. Und der Schiffszimmermann verachtete den Mann, weil er überhaupt nie in Gottesdienst ging und weil er nur spottete über die Religion. Und der Schiffszimmermann war ein anständiger Mann, der am Sonntag in die Kirche ging und der seine Kinder anhielt. Und irgendwann fing der Schiffszimmermann an, fand am Abend in seiner Hosentasche eine ganze Hand voller Kupfernägel. Und die tat er raus und dann lagen die halt im Schlafzimmer. Und irgendwie vergaß er dann des Öfteren am Abend, diese Kupfernägel da rauszutun. Und natürlich stören die am Abend beim Feierabend in der Hosentasche, die tut man dann raus. Und so wurde das halt mit der Zeit, ihr versteht schon, gell? Und Kupfer war auch damals schon richtig Geld wert. Und eines Tages ging der Schiffszimmermann in die Kirche und da war ein Prediger da. Und er hat gesagt, Kurskorrektur ist angesagt. Nicht irgendwie, sondern gescheit. Und dann ging es ihm ans Herz. Und er erinnert sich an diesen Berg, an Kupfernägeln, die er geklaut hat. Und da kratzt er seine Kohle zusammen, geht zum Chef und sagt, Chef, ich muss es beichten. Ich habe Kupfernägel gestohlen. Und ich komme mir vor wie ein Heuchler. Und ich bitte dich um Vergebung. Da sagte der Chef zu ihm, du, dass du ein Heuchler bist, das wusste ich die ganze Zeit schon. Aber dass deine Religion einen Heuchler wie dich zur Umkehr bringt, das fasziniert mich. Und der Legende nach soll dieser Mann anschließend mit dem Schiffszimmermann in die Kirche gegangen sein. Ob es so weit gekommen ist oder nicht, ihr versteht schon. Ihr und ich, wir haben ein Problem. Wenn wir länger dabei sind, werden wir oft unmerklich zu diesem Tier. Wisst ihr, was das für ein Tier sein soll? Jetzt komm, helft mir, lass mich nicht im Stich, ey. Ich bin so ein guter Künstler. Es kann schon sein, dass es beim Bach und das hätte gerade so hat. Das ist ein Original-Chamäleon. Erkennbar, ganz klar. Am aufgeringelten Schwanz. Okay? Es tut mir leid, dass ich es immer noch dazu sagen muss. Ja, bei meinen Zeichennoten stand halt immer, er bemühte sich. Ja, pass auf. Das ist das Problemtier, das sogenannte Totemtier für viele Gläubige. Der Apostel Paulus sagt in dem Abschnitt, den uns gerade der Johannes vorgelesen hat, passt euch nicht dieser Welt an. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Römer 12, Vers 2. Das ist ein Riesenproblem. Ein Chamäleon ist ein Wahnsinnstier. Da, wo wir gelebt haben, gab es diese Viecher. Ich habe fast nie eins gesehen. Ab und zu mal habe ich eins überfahren. Aber ich habe es fast nie gesehen, weil dieses Tier sich so unsichtbar machen kann, dass ein Experte zeigt es dir und du schaust hin und siehst es immer noch nicht. Und so leben viele Christen. Metaschematistete heißt es im Griechischen. Lasst euch nicht in das Schema der Welt passen. Geht nicht den leichteren Weg. Ja? Liebe Konfis, das ist eine Herausforderung, dass ihr anders lebt als die anderen. Und eigentlich wisst ihr es genau. Und ihr Christen, ihr wisst es ganz genau. Und dieser Weg ist ein leichter Weg, aber passt auf, er bringt dich um das Glück des Glaubens. Der Paulus sagt nämlich, passt euch nicht der Welt an, sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens. Und hier kommt das Totemtier, verzeiht mir den Begriff, für Gläubige, die ihr Leben justieren. Sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens. Okay? Hier seht ihr das Totemtier. Ich weiß nicht, ob die so einen Fühler hat. aber lachen tut sie auf jeden Fall. Verwandelt euch, hier steht Metamorphose. Geht eine Metamorphose ein. Und dann seht ihr, was dabei rauskommt. Nämlich eine Art Schmetterling. Ja? Okay. Ja, den bringe ich nicht dazu, der hat so ein kleines Gesicht. Verwandelt euch. Das Ziel der Raupe ist nicht, ewig nur zu fressen, sondern die Raupe hat eigentlich die Berufung, zum Schmetterling zu werden. Ja? Das ist das Ziel. Nicht der Welt anpassen, sondern sich verwandeln durch Erneuerung eures Denkens. Der Schmetterling ist für viele heimische Pflanzenarten überlebenswichtig. Nur der Schmetterling kann die befruchten. Seht ihr, und das ist unser Ziel, Freunde. Und ich sage euch, all denen unter euch, die Gläubigen, die es nicht so genau nehmen, die ständig alles krumme gerade sein lassen, ich sage euch, euch entgeht so viel. Ihr braucht die Erneuerung des Sinnes. Wie kommt es? Ich brauche. Das alles passiert automatisch. Zum Chamäleon werde ich von selber. Das hier braucht Energieeinsatz. Wie kommt es zur Erneuerung des Sinnes und zur Verwandlung? Ganz klar, indem ich mich mit dem Wort Gottes nähre. Ich brauche drei Dinge. Ich brauche Wort Gottes, ich brauche Gebet, ich brauche christliche Gemeinschaft. Die Freunde, die christlichen Gemeinschaft, wird mich ganz wesentlich immer wieder auf die Spur bringen. Das Wort Gottes wird mein Gewissen tunen. Und das Gebet wird meine Seele öffnen. Seht ihr? Und so kommt es zu dieser Verwandlung. Und ich frage euch, wovon ernährt ihr Gläubigen euren Verstand? Oder wofür lebt ihr eigentlich? Nun, weil die Zeit eilt, ihr seht schon, es gibt ein paar, die brauchen das. Und es gibt jeden, der braucht das. Umkehr, Kurskorrektur. Was hat mein Vater gemacht auf der Autobahn? Ich glaube, wir waren zu fünft gesagt, Papa, das kocht geil. Mein Vater fuhr mit seinem Auto bis zur nächsten Ausfahrt. Wir haben dort die kleine Gebühr bezahlt, sind an der nächsten Gegenrichtung wieder draufgefahren und sind in aller Ruhe hierher zurückgekommen. Das ist der Grund, warum ich noch am Leben bin. So schenke euch Gott die rechte Umkehr. Und ob es die kleine ist oder die große, start today. Fang heute an. Amen.